Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen. Um noch einige Worte zu sagen über Francisco Jacinta, den heiligen Francisco, der heilige Jacinta. Selbstverständlich sind die Fatima-Kinder in vielen Punkten ein Vorbild für uns. Es ist insbesondere eine sehr delikate und sehr liebe Weise unserer Himmelsmutter, dass sie uns jetzt in diesem Falle nicht außerordentlich, will ich so sagen, den heiligen Gestalten zur Nachahmung empfiehlt, sondern ganz einfache, normale, kleine Dorfkinder, wenn man so sagen kann. Die Mutter Gottes in kürzester Zeit umformt, und sie tut das, um uns zu zeigen, welche unsagbare Macht in ihrem unbefleckten Herzen gegründet ist. Und diese Macht, diese umformende, alles umgestaltende Macht, will eben Maria eben in jedem von uns verwirklichen. Sie möchte genauso, wie sie die Kinder von Fatima umgewandelt hat in kürzester Zeit, um Heilige zu werden, möchte sie das auch uns anbieten. Nun müssen wir dann eben auch in diesen Geist oder in diese Lebensweise der Kinder von Fatima eingehen. Mit anderen Worten, eben auf die Anrufungen und die Bitten der Mutter Gottes eben zu antworten und versuchen, das zu verwirklichen, was sie von uns wünscht. Nun, was die Mutter Gottes von den Kindern wünscht, ist eigentlich nur, dass eben, sie sagt es immer, betet und opfert. Es ist das Gebet und das Opfer, das die Kinder als die großen, wenn ich so sagen kann, als die große Antwort, die Lebensantwort der Mutter Gottes bringen auf alle Gnaden, die sie empfangen. Ganz kurz habe ich angesprochen das Leben und die besondere Gnade, die Francisco empfangen hat. Eine tiefe Sicht und ein tiefes Verständnis des Geheimnisses Gottes selbst. Es ist sehr wichtig, dass wir uns das auch wieder einmal vorstellen und vergegenwärtigen, dass Gott tatsächlich nicht gleichgültig uns gegenüber ist. Wenn der Herr zutiefst sich freut, wenn ich so sagen kann, und mit unsagbaren Gnaden vergilt jedes gute Wort, jeden guten Gedanken, jedes gute Beispiel, so ist eben Gott auch traurig. Er ist getroffen, bis ins Tiefste seines Herzens getroffen, durch jeden Akt der Gleichgültigkeit, Nachlässigkeit, Vergesslichkeit, um nicht zu sprechen von den direkten Beleidigungen, mit denen wir ihn tatsächlich oft überschütten. Das ist sehr wichtig, dass wir diesen Aspekt des Bösen, der Sünde oder eben der Untreue vor Augen haben. Denn in der Regel, wenn wir über Sünde denken, denken wir vor allen Dingen die Folgen, die für mich eben daraus entstehen. Für mich entstehen aus Sünde, aus einer Todsünde, die nicht bereut ist, als Folge die Furchtbarkeit der Hölle, die ewige Verdammnis, vor der ich wirklich mich fürchten muss. So werde ich meine Sünden besonders bereue, dass ich nicht in die Hölle gehe. Und wenn wir eine tiefe Vorstellung und Verständnis haben über das Fegfeuer, über die furchtbaren Leiden der armen Seelen im Fegfeuer, für die eben lässlichen Sünden oder die noch nicht, wenn ich so sagen kann, abbezahlten Sünden, die für die Buße getan worden sind, dann sehen wir eben auch, um dieses Feuer des Fegfeuers eben auch zu vermeiden, zu vermindern, dann möchte ich eben auch wenigstens auch nicht einmal die lässlichen Sünden begehen. So sehen wir also unsere Reue, unser Verhältnis zu unseren eigenen Sünden, insbesondere was uns betrifft. Aber wir sind in der Gefahr zu vergessen, was die Sünde für Gott bedeutet. Die Sünde zerstört oder ruiniert nicht nur den Tempel den herrlichen Palast unserer wunderbaren Seele, sondern sie fügt Gott Unrecht zu. Sie versucht Gott zu töten, wenn es möglich wäre. Und es ist sogar möglich geworden, indem wir eben sehen, dass wir Gott töten könnten, wenn er Mensch wird. Nämlich, dass wir durch unsere Sünden ihm zurufen könnten, kreuzige ihn. Das heißt, dass wir den Wunsch haben, zu liquidieren im Augenblick der Sünde, ihn nicht zu haben vor uns, ihn nicht als König anzuerkennen, ihm die Dornenkrone aufzusetzen. Und da sehen wir, dass wir wirklich Gott etwas antun können, dass wir Gott wirklich traurig machen können, unsagbar traurig. Und dann, wenn ich jetzt sehe, wie furchtbar das ist, was ist dann die große Liebe zu Gott, die ich als Gebot vom Herrn bekomme? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus allen deinen Kräften. Das bedeutet ja nichts anderes, wenn ich nun als armer Sünder da stehe und sehe, dass ich diesem Herrn, meinem Gott, eben nun heute oder in den letzten Zeiten ein ganzes Arsenal von Dornen habe, furchtbaren, tiefen, langen Dornen, und jeden Dorn nehme und ihn in seinen Kopf hineinpresse, eine Dornenkrone zusammenflechte und sie ihm wieder aufs Haupt setze, dann muss ich zunächst einmal erschüttert sein über diese Tat, wie sehr ich Gott traurig mache, wie sehr ich eben Jesus Christus Schmerzen bereite, Schmerzen seines Leibes, Schmerzen seines Herzens, Schmerzen, furchtbares Leid seiner Seele, unendliches Leid seiner Seele, ich ihm bereite. Und wenn man das Leid tut, wenn ich Gott lieben soll, dann möchte ich zunächst einmal das wieder gut machen. Das ist genau das Zentralwort von Fatima, wo die Mutter Gottes es ganz klar erklärt den Kindern. Wieder gut machen. Etwas, was ich schlecht gemacht habe, wieder ins Gute zu lenken. Das, was ich begangen habe, wieder zu reparieren, wieder herzustellen, wieder zu erneuern. Das alles in Christus erneuern, des heiligen Pius X., besteht erst einmal in alles in Christus und für Christus zu reparieren, eine Reparatur, weil etwas nicht mehr geht, weil etwas kaputt gegangen ist. Und diese Reparatur, dieses Reparieren, das heißt, dieses Wiedergutmachen, das Schlechte zu entfernen und das Gute zu tun, besteht nun ganz, ganz einfach darin eben, dass ich versuche, durch meine ganz einfachen kleinen Gebete und Opfer dem Herrn, dem ich jetzt diese Dornen ins Haupt gestoßen oder noch mehr ins Herz gestoßen habe, delikat da herausziehe und gerade das wieder gut mache und das wegtue, was ich da schlecht getan habe. Und nicht nur, was ich getan habe, denn ich bin ja nicht nur interessiert an den Dornen, die ich dem Heiland ins Herz gestochen habe und ihn so traurig gemacht habe, sondern ich sehe, dass hier zusammen mit mir Millionen und Milliarden von Dornen kommen und gleichsam sich auf dieses Herz stürzen und sich in dieses Herz hineinsengen, noch und noch, in jedem Augenblick, Sekunde um Sekunde, Millionen. Das ist die Welt. Das geschieht an meinem Heiland. Wenn ich also erschüttert bin über jede Dorne, die ich ihm hineingestoßen habe, und dann insbesondere, weil Jesus und Maria vereint sind, im Augenblick, wo ich eine Dorne ins Haupt Jesus stoße, durch einen Akt, durch eine Sünde des Stolzes, durch eine Sünde der Unreinheit, durch irgendeine Sünde der Revolution, des Ungehorsams oder was immer es auch sei, oder in dem Augenblick, Wenn ich das sehe, dann tue ich genau dasselbe ja der Mutter Gottes an. Denn was Christus in seinem Leibe erlitten hat, hat ja Maria unter dem Kreuze stehend in ihrem Herzen erlitten. Alles das sind die Worte des heiligen Augustinus schon, das in der Kirche bei den Kirchenlehrern und Vätern immer wieder kommentiert wird. Was der Heiland in seinem Leibe, Haupte, erlebte und erlitt, durfte und musste Maria in ihrem Herzen alles, so fern je ein Mensch es erleiden konnte, eben miterleiden. Und so sehr musste dieses Leiden sein, dass Gott durch ein Wunder sie am Leben erhalten musste, als sie unter dem Kreuze stand. Sonst wäre sie Sekunde für Sekunde Hunderte, Tausende von Tode gestorben, weil das ein einfacher Mensch nicht eine einzige Sekunde aushält, was die Mutter Gottes ununterbrochen aushielt. Und so sehen wir nun Francisco, der eben uns das lehrt, dass tatsächlich Maria sagt, ihr könnt die Wunden, ihr könnt diese Dornen, die ihr in mein unbeflecktes Herz presst durch ihre Sünden. Und die anderen Menschen, die unsagbaren vielen, vielen Beleidigungen, mit denen ich beleidigt wäre, diese Blasphemien, diese Gotteslästerungen, diese göttlichen Beleidigungen, die meinem unbefleckten Herzen zugefügt werden und dem Herzen meines Sohnes, dürft ihr dadurch, dass ihr nur mich trösten wollt, eben herausziehen. Es braucht nicht viel. Ich bin froh, ich erlaube es, dass ich getröstet werde, dass das wieder gut gemacht wird, wenn du nur ein kleines Stoßgebet betest, wenn du nur ein kleines Opfer bringst. Seht, meine geliebten Freunde, meine Gläubigen, das ist genau das, was unser Leben dann im Weiteren umändert. Indem ich jetzt sehe, was ich tun kann für meinen Herrn und Gott. Und sehen Sie, das ist der Francisco. Das große Beispiel, das Vorbild dieser Kinder von Fatima, des Francisco ist, dass er tatsächlich es verstanden hat, dass das Wichtigste ist in meinem Leben. Alles, was ich sonst tue, meine Aufgaben, meine Standespflichten, ob ich ein Kind bin und meine Schulaufgaben machen muss, meinen Eltern gehorchen soll, oder ob ich meine Arbeit gut verrichten soll, oder als ich eine ältere Person eben meine Altersleiden und Beschwerden aus Liebe zu tragen, ob ich am Morgen um 5 oder um 4 oder um 6 oder um 7 aufstehe und welchen Kaffee oder welchen Tee ich mir mache und was alles im Lauf des Tages ist, ob ich rechts oder links gehe oder nach oben oder nach unten, ob ich diese Stadt oder jeden Ort besuche und besichtige, alles diese Dinge, das sind zweitrangige Dinge. Das ist praktisch die oberflächliche Seite meines Lebens. Und da hat jeder von Ihnen was anderes zu tun. Der Priester, die Ordensschwester, der Familienvater, die Familienmutter, die Kinder, die ältere Person, die leidende Person, die sterbende Person, was auch immer ist. Jeder ein bisschen anders. Aber dahinter steht dasselbe. Der Anruf der Mutter Gottes. Ich möchte dich zu heiligen. Ich möchte dich zur größten Heiligkeit in Kürze führen wie die Kinder von Fatima. Ja, Mutter, was kann ich tun? Wie stellen Sie sich vor, Sie haben ein Leben hinter sich von Sünde und stehen jetzt praktisch am Abgrund schon des Todes. Kann ich noch etwas tun? Ich kann dich in kürzester Zeit zu einem Heiligen machen, wie ich es die Kinder von Fatima gemacht habe. Jemand, der dem Heiland mehr oder weniger treu gedient hat, aber es ist doch nicht vorwärts gegangen. Man lebt sein eigenes Leben, immer wieder das Ganze, die allen. Es geht nichts besser, man schleicht so her und man würde gerne besser sein. Es wird nicht besser, man wird eher ein bisschen fauler, ein bisschen müder, ein bisschen grantiger. Oh, und dann sagt die Mutter Gottes, ich mache dich in kürzester Zeit zu einem Heiligen. Mach nur das, was ich den Kindern gelehrt habe. Lerne es, ich möchte es dir lehren, ich möchte es dir zeigen. Lerne es, eben dein Leben so zu benutzen, indem du diese vielen Stoßgebete, die dir schon der Engel gelehrt hat, eben betest mit dieser Intention, um mich zu trösten, das Leiden meines unbefleckten Herzens so zu lindern. Ich habe so viele Kinder, alle Kinder, fast alle Kinder, die ich habe im Augenblick auf dieser Welt, benutzen mein unbeflecktes Herz und stoßen ununterbrochen meine Kinder in dieses Herz, ununterbrochen Millionen, täglich Millionen von Dornen in dieses Herz. Gibt es jemand, der mir vielleicht Mitleid hätte, um eben ein wenig mich zu trösten in meinem Leid? Oh ja, sie braucht es nicht, sie braucht mich nicht, aber sie will's. Und sie ist so froh und glücklich und dankbar, könnte man sagen, wenn sie so eine Seele findet. Wenn es auch nur ein kleines Stoßgebet ist, ein kleines Opfer. Sehen Sie, und in diesem Augenblick haben die Kinder das verstanden. Das ist die Ganzheit. Das ist ja ein Lebensideal. Das ist ja eine wunderbare Chance. Mein ganzes banales, tägliches, eigentlich uninteressantes Leben zu einem etwas ungeheurem Großen zu machen, nämlich zu einem Blumenstrauß an Liebe zu Gott, das eine Flamme ist, die nur die Mutter Gottes und ihr Herz entfacht in unserem Herzen. Und sie entfacht es dadurch, dass ich eben immer wieder den Dienst der Veronika tue, der sechsten Station vom Kreuzweg, dem Heiland im Kreuzweg zu begegnen und sein furchtbares Leid zu lindern, indem ich eben das Schweißtuch ihm darleite. Ein feuchtes Tuch, dass er ein klein wenig Linderung finde. Nun, was ist ein feuchtes Tüchlein im Vergleich zu den furchtbaren Leiden, die Christus am Kreuzweg eben miterleben muss? Es ist nichts. Es ist menschlich gesehen etwas Lächerliches. Es ist wie wenn Sie einen verdussenden Menschen möchten lindern und Sie bringen ihm einen einzigen Tropfen von Wasser. Dieser Tropfen werden nicht helfen. Und was ist die Antwort des Heilandes in der sechsten Station? Sie kennen sie alle. Bei der Veronika und das Schweißtuch, das plötzlich sein Antlitz in dieses Schweißtuch drückt. Das heißt, das Antlitz Christi, die Größe Christi, die Liebe Christi gelangt in meine Seele. Und nun, das ist genau dasselbe, was eben Francisco in Fatima sagt. Er ist ein achtjähriger Bub. Und dieser achtjährige Bub hat nun gemerkt, ich mit meinen 8 Jahren kann etwas Unsagbares Großes tun. Ich kann eben das, was die großen Heiligen sich wünschen, die großen Mystiker, die großen Kontemplativen, die in den ganzen Zeiten lebendig begraben ließen, könnte man sagen, in ihren Klöstern, um nur eines zu tun, Gott zu lieben, Gott zu dienen, Gottes Ehre zu singen, die Benediktiner, Gott eben Ehre zu erweisen, in allem Gott zu verherrlichen und so Gott zu trösten. Und eben ihm die schuldige Ehre zu erweisen. Und das ist ja Gott zu lieben. Wir können nicht sagen, ich liebe dich, mein Herr und Gott, und habe schon den Dolch in den Händen oder den Dorn und schon bereit, nach 2 Minuten ihn wieder in sein Herz zu drücken. In dem Augenblick, wo ich so einer bin und weiß, dass ich so einer bin, so ein armer, elendiger, trottliger, dummer und elender Sünder, dass ich tatsächlich sowas tue, dann habe ich eigentlich nur eine einzige Möglichkeit, richtig dem Herrn, ehrlich gesagt, meine Liebe zu erweisen. Ja, ich gebe es zu. Ich bin derjenige, der dich schon wieder, heute Morgen oder gestern Abend schon wieder, ohne es eigentlich zu wollen, aber durch meine Schwäche, durch die Folgen der Erbsünde in mir und durch diese ganzen furchtbaren, mich umgebenden Versuchungen, habe ich mich wieder verleiten lassen und habe mich wieder vom Teufel und seinen Helfershelfern so einen Dorn in die Hand geben lassen und eben aus meiner Schwäche, um meinen eigenen Lüsten zu folgen, eben wieder den Dorn wieder in dein Herz reingedrückt durch diese Sünde. Und trotzdem, es tut mir so leid, ich wollte es nicht, und es tut mir so leid und ich bitte dich um Verzeihung. Ich möchte dich trösten, wenn ich es nur könnte. Und in diesem Sinn, oh mein Jesus, Jesus, Maria, ich liebe euch, rettet Seelen oder was immer. Oder Jesus, ich glaube, ich bete an, ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht anbeten, die ich glauben, die ich hoffe, die ich nicht lieben, wie ich es gestern schon wieder so auch getan habe. Heiligste Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich bete dich aus tiefster Seele an und so weiter. Ich bitte dich um Verzeihung für alle Nachlässigkeiten, Gleichgültigkeiten und dann schlage ich mich selber, meine Schuld, meine große Schuld. Auf diese Art und Weise, so sagt es die Mutter Gottes. So lehrt uns der Francisco. Tatsächlich darf ich der Mutter Gottes, dem Heiland, diese Dornen aus ihren Wunden, aus diesen furchtbaren Wunden entziehen und so in irgendeiner Weise, in einer tiefsten Weise eben diese Wunden lindern. Und diese Linderung der Wunden hat einen vielfachen Effekt. Die Folge dieser Linderung der Wunden lässt mich die Abgründigkeit und Fürchterlichkeit der Sünde noch viel mehr verstehen, einerseits. Lässt mich Gott viel mehr lieben, andererseits. Und lässt mich verstehen, eben, dass ich kämpfen muss. Dass ich eben diese Dornen, die mir von, sei es von meinen eigenen Dummheiten in meiner Seele oder von den und denen, die mich versuchen, eben ununterbrochen in die Hand gespielt werden, eben, dass ich sie wegschmeißen muss und gegen die Versuchung kämpfen muss. Das ist ja, was uns so fehlt. Die Menschen fallen in ihre Sünden. Sie fallen ihre Sünden durchs Internet. Sie fallen ihre Sünden durch diese ganze Lach- und Konsumgesellschaft, wo wir alle praktisch so eingenommen werden und uns praktisch in jedem Großhandel und in jedem Buchladen oder irgendwo und insbesondere auf dem Internet, lassen wir uns, ohne es eigentlich zu denken, in unsere Hände diese Dornen, diese furchtbaren Dornen hineinspielen und der Teufel, der braucht da nicht mehr viel, um uns so anzuspitzen und so weit zu bringen, dass wir diese Dornen tatsächlich schon wieder einmal ohne weiteres, ohne irgendwelche Probleme dem Heiland ins Herz hineinstoßen können. Und das Zweite, das ist das Opfer. Das Opfer, der Opfergedanke ist ja das, was in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit dem Modernismus ganz und gar verloren gegangen ist. Dieser Opfergedanke, das bringt die Mutter Gottes. Betet und bringt Opfer. Übrigens, der heilige Maximilian nimmt diese beiden großen Mächte als die wichtigsten Waffen des Ritters, um eben den Feind zu schlagen, um der Mutter Gottes viele Seelen zu retten. Auch das Gebet und das Opfer. Sehr interessant. Es sind genau dieselben Mittel, die eben der Himmel vorschlägt, die Mutter Gottes in Fatima selbst, durch den Engel, sie selber und dann durch den heiligen Maximilian Kolbe in der Emmy. Und deshalb, liebe Freunde, hier in diesem Jahr von Fatima, das ist es, was wir tun müssen. Wir brauchen nicht weit zu gehen, wir brauchen uns nicht irgendwelche großen Erfindungen zu machen, welche Bußen wir uns auferlegen sollten, denn die Buße und das Opfer, das eben der Herrgott von uns verlangt, ich zitiere die Schwester Lucia, das ist die treue Erfüllung unserer Standespflichten. So sagte sie, dass jeder eben das, was er zu tun hat, eben so gut als möglich tun, aber mit dieser Intention als Opfer. Und seht, da wird eben das Opfer unseres Lebens, die Treue des Ehegatten zu seinem Ehegatten, die Last und das Schwere einer heutigen Kindererziehung, das wird zu einer süßen Bürde und einem leichten Joch. Und dieses Joch und diese Bürde, die eben damit verbunden ist, dass man dauernd Opfer bringen muss, dauernd kämpfen muss, dann kommt dieser Gedanke, die Motivation, die Intention, die dahinter steht. Die Intention, die dahinter steht, ist eben, meine lieben Freunde, das ist, ich kann so viel Gutes tun. Ich darf durch dieses Opfer, dadurch, dass ich meinen Kopf aufopfere, dadurch, dass ich eben meine Pflicht tue, dass ich meine Hausaufgabe als Schüler zu Ende mache, obwohl ich überhaupt keine Lust habe, obwohl mich viel mehr interessiert das Spiel oder das sich amüsieren oder sonst was. Aber insbesondere das Opfer, das uns wieder kräftig macht und stark macht in dieser Zeit. Warum hat der Teufel so viel Macht? Weil wir keine Opfer bringen wollen. Weil wir eben so plötzlich, so völlig, ja, wenn ich so sagen, waffenlos sind und schutzlos und überhaupt nicht die Strategie des Elenden des Feindes verstehen, sobald eben ich eine Lust auf irgendwas habe, das Kind, das möchte etwas essen, verspürt ihr ein Gekitzel in seinem Bauch oder hier und sieht ein schönes Eis. Mama, ich will ein Eis, Mama, ich will ein Eis, Mama, ich will ein Eis. Und dann wird gekrampft und gemacht und dann kriegt das Kind natürlich sein Eis. Hat keinen Hunger, hat keine Notwendigkeit, hat nur das Eis gesehen. So ist es. Und genauso der Mangel an Kraft, an Opferkraft, wenn etwas Hartes kommt. Wenn etwas Schweres kommt, ich weiß nicht, wie es wahrscheinlich in dieser Schule ist es wunderbar, aber in unseren Schulen in Asien, da kämpfen die Lehrer jedes Mal um dasselbe, nicht? Die Kinder, hast du deine Hausaufgabe gemacht? Jein. Ja, natürlich hat sie angefangen, hat's, aber das ging nicht zu Ende. Hatte keine Zeit gehabt? Nein, ich habe keine Zeit gehabt. Was hast du da gemacht? Ja, ich musste erst mal spielen mit meinen Kollegen und ich musste mein Computerspiel haben und ich musste das nicht. Natürlich in unserem Waisenhaus haben sie keine Computerspiele, aber sie haben auch alle möglichen Entschuldigungen, um zu sagen, dass sie einfach zu faul waren, um ihre Aufgaben bis zu Ende zu machen. Es gibt es heute, also meiner bescheidenen Erfahrung gemäß, obwohl die in der Schweiz null ist, die Erfahrung in der Schweiz haben wir sicher alle, die machen es bestens, aber in der Regel ist es so, dass sich kaum jemand findet, der seine Arbeit bis zum Schluss macht. Weil, nicht weil es aus Zeit fällt, nicht weil es an Kraft fällt, sondern weil man eben kein Opfer bringen kann. Weil irgendeine Lust, irgendetwas, was mich jetzt mehr interessiert, einfach jetzt auf meinen Weg kommt. Und ich lege meine Arbeit weg und ich folge dem. Frage mich noch nicht einmal, ob das jetzt gemäß dem Willen Gottes ist. Und in dem Augenblick, wo man nicht ein bisschen einen Opfergeist hat, in diesem Augenblick, wo man sagt, Moment, ich habe meine Aufgabe zu tun und jetzt mache ich sie bis zum Ende. Ich habe gesagt, ich tue meine Küche aufräumen, jetzt tue ich sie auch aufräumen und nicht so zur Hälfte. Ja? Und so weiter. Und diese ganzen Dinge, die sind alle nur verständlich, wenn ich eben verstehe, dass das Großmächte sind. Großmächte. Wenn ein Stoßgebet dem Heiland und der Mutter Gottes die Dornen aus ihren Wunden, aus ihrem Herzen zieht und sie lindert, dann ein Opfer ist 10-mal, 100-mal so stark, weil es viel, viel mehr kostet sogar als ein Stoßgebet. Je mehr es mir kostet, je mehr es von mir verlangt, umso größer ist tatsächlich der Verdienst, meine lieben Freunde. Und aus diesem Grunde sind gerade diese Opfer, der Teufel sagt, gut, beten, das geht ja noch, aber wenn der Mensch Opfer bringen soll, das darf ich nicht zulassen. Und aus diesem Grunde sind wir in dieser furchtbaren Zeit, wo eben alles verweichlicht wird. Man verweichlicht die Kinder, man gibt ihnen, was sie will, und jeder Opfergeist wird gleichsam von der Wurzel her verdrängt. Und hier kommt die Mutter Gottes in Fatima und sagt, genau das braucht unser Jahrhundert. Genau das brauchen die letzten Zeiten. Aber sie können niemanden, weder sich selbst noch jedem anderen, zu Opfer animieren und anleiten, wenn sie keine Motivation haben, keinen Beweggrund, etwas Faszinierendes, wofür es sich lohnt, etwas Großes zu tun. Und jetzt sehen Sie, jemand, der gelernt hat, die Mutter Gottes zu lieben, die Mutter Gottes in ihrer Schönheit zu sehen und als Ritter sich entschieden hat, eben für ihre große Sache zu kämpfen. Der Ritter der Immaculata, ihre Ehre der Immaculata in der Welt zu verteidigen. Die Königin des Himmels und der Erde auch als solche eben zu preisen und ihnen zu wünschen, dass die Menschen sie preisen, wie wir es heute Abend gerne tun möchten mit unserer kleinen Wallfahrt. Das alles, eben dieser große Gedanke, und jetzt darf ich, ist noch viel tiefer, noch viel größer, jetzt darf ich eben in die Tiefe der Mutter Gottes gehen. Ich darf bis in die Tiefste ihres Herzens dringen, wo die Mutter Gottes mir zeigt, was wirklich geschieht, dass jetzt in diesem Augenblick, ich wiederhole es noch einmal, Millionen, vielleicht auch Milliarden von Dornen sich in ihrem Augenblick in ihr Herz hineinstoßen, in furchtbaren, wilden Gebaren, in Hass und Ungleichgültigkeit und Nachlässigkeit und so weiter. Und jetzt stehe ich da und die Mutter Gottes schaut auf mich mit einem liebenden Blick, mit einem hilfesuchenden Blick. Ich suche einen, der mich tröste, und ich bin da. Jetzt ein kleines Opfer, oh Mutter Gottes, jetzt für dich, jetzt mache ich meine Aufgabe, meine Schulaufgaben will ich jetzt aus Liebe zu dir fertig machen. Darf ich dadurch einen kleinen Dorn, den ich dir zugefügt habe, aus deinem Herzen ziehen und dich so trösten? Das hat Francisco getan. Jacinta und Lucia auch, aber insbesondere Francisco. Und was hat er tun können? Natürlich, dadurch, dass er nicht viel tun konnte als kleines Kind, hat er eben seine Leiden aufgeopfert. Und das ist ja das Schwierigste. Seht, meine lieben Freunde, da können wir so Großes tun. Schau mal, wie geht's bei uns? Ich habe es schon oft gesagt, der berühmte Kopfweh-Effekt, nicht? Wir kennen das sicher sehr gut, nicht? Jedenfalls, wenn jemand ziemliches, die Migräne hat, Kopfweh, dann ist es alles ist etwas schwer. Dann kann man nicht so gut beten, dann kann man nicht so gut arbeiten, dann kommt man nicht so gut aus dem Bett. Und insbesondere, wenn man mit anderen was zu tun hat, dann ist es alles relativ schwierig. Aber das wird für uns in unserer heutigen Zeit, jedes Wehwehchen, sei es Kopfweh, sei es Fußweh, sei es Herzweh, sei es irgendein anderes Leidchen, wird jetzt zugleich einer Entschuldigung, um zu einem, wenn ich so sagen, zu einem Monstrum zu werden. Nicht? So ungefähr. Das bedeutet nicht, wenn man aufsteht, ich muss meine Pflicht heute erfüllen, ich kann nicht, ich habe ja Kopfweh und man bleibt im Bett. Und dann ist halt nichts gemacht. Und dann geht alles drunter und drüber, weil ich ja Kopfweh habe. Kopfweh. Und dann steht man irgendwann mal auf und dann kommt ein Kind oder irgendjemand hereingeschossen, Mama, Papa, lass mich in Ruhe, ich kann nicht, geh. Aber was ist denn los? Ich habe Kopfweh. Ja, dann kommt man in seine Küche rein, nicht? Da sieht man alle die Teller und das ist alles, das ist furchtbar. Und dann sagt er, das ist kein Mensch. Und dann tut man mit sich hadern, mit der Welt hadern. Die sind alle so faul und es ist alles so immer nur, ich habe alle Arbeit, ich habe ja Kopfweh. Und dann muss man ja die Küche vorbereiten. Ich nehme das Beispiel von einer Familienmutter, nicht? Er sagt, ach, Käse. Ich frage meinen Mann, der soll eine Pizza holen. Ich tue heute nichts kochen. Ich habe ja Kopfweh. Na? Und dann legt man sich wieder ins Bett und dann kommt irgendjemand und dann tut man ihn angrummen wie ein Hund. Rum, 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 weil ich habe ja Kopfweh. Nicht? Und jedes Mal, wenn man gefragt wird über irgendwas, kriegt man eine dumme Antwort oder irgendetwas Ungeduldiges oder etwas, weil ich ja Kopfweh habe. Nicht? Also jedes Mal ist der heilige Kopfweh. Der ist dann da und der kann alles erklären. Und dann tut man sich sein ganzes Leben versauen, den ganzen Tag, weil der ganze Tag nichts war, weil ich ja Kopfweh habe. Und dann am Schluss des Tages, wann war das? Der Kopfweh war da, ich habe alle geärgert, ich habe alle auf die Palme gebracht, ich habe keine Pflicht erfüllt, ich habe kein Gebet gesprochen, weil ich ja Kopfweh habe. So, und jetzt, was macht dieses Kopfweh? Ja, haben nicht andere auch schon längst Kopfweh? Und hat der Heiland, weil er die Dornenkrone bekommen hat, nicht noch viel mehr Kopfweh als wir? Und jetzt denke ich einmal daran, jetzt kann ich durch meinen Kopfweh so viel Gutes tun. Jetzt sehen Sie mal diesen Jacinta und diesen Francisco, die das spanische Fieber haben. Das heißt, es ist ein Fieber, das die von innen heraus rausbrennt. Sobald die Kinder aus Durst haben sie, weil das Fieber sie so verbrennt. Man stirbt praktisch von Durst bei diesem Fieber. Wenn man was trinkt, ist es gleichsam, wie wenn man Feuer in sich trinkt. Dann brennt es innen wie Feuer. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber so wird es beschrieben. Das spanische Fieber muss etwas Furchtbares sein. Und das hatten die Kinder. Und daran sind sie übrigens gestorben. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass diese Kinder, die ja noch viel, viel mehr litten, kleine Kinder, dass sie das alles aufgeopfert haben. Alles. Ohne weiteres. Und das können wir uns jetzt als Vorbild nehmen. Ja, jetzt denken Sie mal an Ihr Kopfweh, wenn Sie am nächsten Morgen mal anfangen. Ich habe Kopfweh, ja okay. Der Heiland, du hast ja noch viel mehr. Ich opfere dieses kleine Kopfweh auf, nicht? Und anstatt ich ein dummes Gesicht mache, dann versuche ich mir zu einem Lächeln und dann gehe ich mal in die Küche, mache Morgengesetz, wenn es furchtbar Kopfweh. Aber trotzdem, die kleinen Kinder, die konnten, kleine Kinder von 7 Jahren, das waren ja keine, wie soll ich so sagen, experimentierte Wüstiker. Das waren kleine Kinder, die tatsächlich mit einem Lächeln das alles geschafft haben. Weil sie eben gesehen haben, ich darf so vieles Gutes tun. Und das ist das große Beispiel, das uns die Kinder von Fatima geben. Und aus diesem Grunde, wie sehr darf ich Gott trösten durch ein kleines Kopfweh aufgeopfert? Wenn ich jetzt diesen ganzen Tagesablauf sehe und statt dass sie grantig und unmöglich gewesen sind durch ihr Kopfweh, dass sie das jedes Mal großherzig dem Heiland aufgeopfert haben, um ihn zu trösten in seinem Leid und der Mutter Gottes Dornen aus ihrem Herzen zu ziehen und sie in ihren Schmerz zu lindern, dann haben sie bei jedem Augenblick, wo das Kopfweh ihn normalerweise dazu geführt hätte, eben sich zu verschließen, krantig zu werden und wie man es normalerweise tut, sondern eben normal seine Pflicht zu erfüllen, mit einem Lächeln alles zu tun, auch wenn es etwas schwerer war. Und vielleicht viel schwerer war, dann hat man nach einem solchen Tag den Heiland hunderte Male getröstet. Und das ist die Liebe Gottes aus ganzem Herzen, aus ganzer Seele, aus allen meinen Kräften. Das ist es genau. Und das dürfen Sie mit Ihrem kleinen Kopf machen, wenn Sie es aufopfern. Und genau das ist dann bei der Jacinta. Bei der Jacinta findet man genau dieselben Waffen, dieselben Mittel. Die Mutter Gottes hat keine anderen gegeben. Die kleine Jacinta hat auch nur ihre Stoßgebete und ihre Opfer. Dieselbe Krankheit und dann noch ein bisschen schlimmer als der kleine Francisco, ihr furchtbare Vereinsamung. Das heißt, sie muss in der Einsamkeit sterben, fern von der Familie. Jetzt wissen Sie, was ein 7-jähriges Mädchen, das ihre Eltern von Herzen liebt und ihre Geschwister, wenn sie eben ins Krankenhaus irgendwo geführt wird, natürlich um ihr Leben zu retten, und sie dort einsam stirbt, ganz einsam, unter fremden Leuten, wo auch noch keiner auch noch religiös praktiziert, und ganz in der völligsten Einsamkeit hier eben Tag und Nacht die letzten Tage seines Lebens verbringen muss. Das ist für ein kleines Kind, ich meine, ein heroisches Opfer. Und deshalb weint sie oft und sagt aber nicht im Geringsten, sie lass es nicht durchgehen. Deshalb dieses berühmte Wort von ihr, jetzt darfst du viele reden, weil ich wirklich sehr, sehr viel leide. Und so mehr jemand dann in dieser Perspektive, in dieser Hinsicht zu leiden und Opfer zu bringen hat umso besser, umso mehr darf man für Gott tun. Und hier kommt der andere Aspekt, der aktive. Wir dürfen der Mutter Gottes helfen und wir sollen ihr helfen, Seelen zu retten. Hier ist der Ursprung, der geistige Ursprung der Militia Immaculate. Hier ist das große, wenn ich so sagen kann, der große Anruf und die Quintessenz von Fatima und dessen, was die Mutter Gottes immer wieder bringt. Sie möchte uns verständlich machen, welches unsere Berufung ist hier auf Erden. Neben der Liebe zu Gott aus ganzem Herzen wieder zu gut machen, Gott zu trösten, die furchtbaren Wunden, die wir ihm selber zugefügt haben, durch die Dornen, die wir ihm hineingestoßen haben, in sein heiligstes Herz und ihr unbeflecktes Herz und die vielen Menschen, um diese herauszuziehen. Sollen wir eben die Liebe zum Nächsten üben? Die Liebe des Nächsten bedeutet eben, wie wir wissen, alles zu tun, dass der Nächste glücklich wird, dass der Nächste nicht unglücklich wird, dass der Nächste nicht ewig unglücklich wird. Das ist ja nicht das einzige Unglück. Das einzige Unglück ist nicht, besteht darin, dass ich heute, es heute mir etwas schlecht geht oder dass ich irgendwelchen menschlichen Trost brauche. Das einzige Unglück ist ja das, dass ich für ewig, ewig, ewig unglücklich sein werde. Unglücklich in furchtbarem Leid, im Feuer der Hölle. Und genau das ist die Nächstenliebe. Die wahre Nächstenliebe, die Christus uns lehrt, als das neue Gebot, ist die Sorge um das ewige Heil des Nächsten und jedes Nächsten. Es bedeutet, dass ich angerufen bin vom Heiland, von der Mutter Gottes, eben alles zu tun, was ich kann, um so viel als möglich Seelen aus dem Schlund der ewigen Verderbnis zu retten, zu bewahren, aus dieser Gefahr zu bewahren und ihnen den Weg zu ebnen, der sie zum Himmel führt. Und das heißt, sie der Mutter Gottes zu schenken. Und genau das sagt die Jacinta. Ihr ganzes Leben bestand eben aus dieser Überzeugung, aus dieser Antwort der Anrufung der Mutter Gottes ihrem unbefleckten Herzen gegenüber. Die Mutter Gottes sagt ganz klar und eindeutig, was sie von uns möchte. Und dieses wunderbare, tiefste in unserem Leben, das ist die andere, wenn ich so sagen kann, die andere Hälfte der Realität. Und wiederum, wir dürfen genau dieselben Probleme und Opfer, die wir haben, nicht nur aufopfern und diese kleinen Stoßgebete beten wie die Veronika. Wir dürfen das auch, um dem Heiland zu helfen, sein Kreuz zu tragen, wie Simon von Cyrene. Wir dürfen eben mitarbeiten am Heil der Seelen. Und das ist genau, was die Mutter Gottes uns durch Jacinta lehren möchte. Die wahre Nächstenliebe zu praktizieren mit denselben Gebeten und kleinen Opfern, die wir bringen können, Tag für Tag, um so der Mutter Gottes eben viele Seelen zu retten. Es ist ganz wichtig, dass das Vorbild der Kinder von Fatima ist. Wenn wir in diese Realitäten eingehen, jetzt verstehen Sie, was ist Heiligkeit? Wie wurden die Kinder zur größten Heiligkeit erzogen in 2 Jahren? Die Heiligkeit ist die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes und des Nächsten. Die vollkommene Erfüllung des größten Gebotes. Des größten Gebotes, eben Gott zu lieben und den Nächsten, wie Christus ihn geliebt hat. Und das haben die Kinder getan. Durch diese einfachste Weise, eben Gott zu trösten und eben der Mutter Gottes zu helfen, viele, viele von den armen, verlorenen Sündern aus den Gefahren der Hölle zu bewahren. Seht, meine lieben Freunde, das ist das Vorbild, das die Kinder in Fatima uns geben. Aber das bedeutet von unserer Seite her eben die Antwort. Jeder von uns müsste sich jetzt einmal Gedanken machen, eben wo steht mein Opfergeist? Wo stehe ich, und besonders wenn wir Familien haben, in meiner Erziehung, mit der Weitergabe des Opfergeistes an meine Kinder? Die Kinder können ihren Opfergeist nie von sich selber bekommen. Sie bekommen es von ihren Eltern, von ihrer Familie. Wenn ihre Familie diesen Opfergeist nicht weitergibt, wenn die Familie ihnen nicht sagt, du kannst jetzt etwas wunderbar Großes tun, darf den Kindern, den Jugendlichen eben ein ganz großes Ideal vorstellen, dass du eine Lebensaufgabe hast, die größer ist als jeder Professor, als Staatsmann, als jeder Fußballspieler oder Kinostar. Du hast etwas viel Besseres zu tun als der beste und größte aller Doktoren und Mediziner. Du hast etwas Wunderbares zu tun als einer der besten Lehrer und Professoren der ganzen Welt. Was? Ich, kleines Kind, arme Oma, armer Opa, krank oder was immer. Ja, jeder von uns hat eine solche große, eine Großmacht eben ihm ins Herz gespielt, in die Hände gespielt. Genauso zu tun wie die Kinder von Fatima. Genau das zu tun. Genau nämlich eben diese doppelte Perspektive im Auge zu haben. Immer wieder an sie zu denken. Gott zu trösten, der Mutter Gottes helfen, für die armen Sünder zu beten und für sie zu opfern. So eben mit Sicherheit viele von ihnen aus den Gefahren der ewigen Hölle zu reiten. Deshalb müssen wir in uns, sagt die Mutter Gottes von Fatima, den Opfergeist wieder erneuern. Den Opfergeist in uns selbst. Dieser Opfergeist, der mit den kleinen Dingen beginnt. Der Opfergeist beginnt eben dort, wo ich einfach meine Pflicht erfüllen muss. Meine deutliche, einfache Pflicht. Und dann eben diesen Opfergeist zu entwickeln, um eben uns zu stärken. Aber immer im Hinblick auf den Anruf der Mutter Gottes. Schaut, ihr dürft euch selber dann zur Mutter Gottes von Fatima, zur Mutter Gottes bitten. Schaut sie an. Schaut in ihre Augen. Schaut in ihre Augen, wie ihre Augen flehentlich beten. Oder sie haben vielleicht eine Statue der Mutter Gottes, ihr unbeflecktes Herz. Und in ihrem unbeflecktes Herz seht ihr, wie die Dornen sie hineingehen. Und dann siehst du diese Dornen. Und im Augenblick, Mensch, jetzt kann ich ja ein kleines Opfer bringen. Jetzt kann ich ja etwas aufopfern. Jetzt kann ich ihr etwas geben. Wenn wir das selber praktizieren und das unseren Kindern geben, dann haben unsere Familien, unsere Verhältnisse mit Mann und Frau, unsere Familien kein Problem mehr. Denn das ist das Wichtigste. Das ist genau der katholische Geist, weil das ganze Katholische aufgebaut ist, einzig und allein auf dem Geheimnis des Opfers. Des Opfers unseres Heilandes am Kreuz und seiner Vergegenwärtigung auf den Altären. Das ist genau dasselbe, was uns, unser Erzbischof Lefebvre, immer und immer wieder als das Wesen des heiligen Messopfers eben dargestellt hat. Als das Wesen des Priesters, als Opfergabe. Als Opferpriester eben den Geist des Opfers wieder den Menschen zu geben. Und das ist Fatima. Das sind die Kinder von Fatima als großes Vorbild für uns. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und fragen, wie ist die Immaculata, das unbefleckte Herz Mariens, tatsächlich die große Hilfe, das große Heilmittel, unsere Rettung in unserer Zeit? Schaut, es ist ganz klar, dass unsere Zeit ganz schwierig ist. Die allerschwierigste. Die Mutter Gottes weiß das. Deshalb möchte sie uns ja leicht machen. Schaut, für kleine Kinder, da wird nichts verlangt von irgendwelchen außerordentlichen Bußtätigkeiten. Verstehen Sie, es müsste uns eigentlich mit Scham erfüllen, Menschenskind, wenn ein siebenjähriges Kind sowas tun kann. Wie kann ich als erwachsene Person nicht in der Lage sein, so etwas zu tun? Wenn ich das von einem siebenjährigen Kind verlangen kann, dann kann ich es von mir nicht verlangen. Das ist doch eine Schande. So ungefähr sollte es uns ein bisschen durchdringen, wenn wir an so etwas denken. Nun aber ist es tatsächlich so, dass die Mutter Gottes in Fatima, und das macht Fatima und die MI ganz besonders aktuell. Das ist der Unterschied vielleicht zu anderen Erscheinungen der Mutter Gottes vorher oder zu anderen marianischen Bewegungen. Alle Erscheinungen der Mutter Gottes haben als Ziel, die Liebe zu Gott zu entfachen, den Kampf gegen die Sünde und aber auch eben die Erfüllung unserer Pflichten, eben, dass wir frei werden von den Angriffen des Teufels und so weiter. Aber diese anderen vorhergehenden Erscheinungen und marianischen Bewegungen sind vielleicht sehr allgemein. Sie waren für ihre Zeit ganz besonders wichtig, um diese allgemeinen Mittel, die wir benutzen müssen in diesen ganzen Bewegungen und was die Mutter Gottes auch uns bittet, auch wirklich zu verwenden, um so kräftig zu werden. Und diese sind alle nach wie vor wichtig. Aber in Fatima und in der Milizia Immaculata weist die Mutter Gottes auf einen ganz besonderen Zeitpunkt hin. Sie bereitet uns auf eine ganz besondere Krise vor, auf einen ganz besonderen Krieg. Nämlich die Letztzeit und den Letztkampf und den Endkrieg. Und das wird das Schlimmste sein. Das ist dann, wenn nach der Apokalypse und nach den Offenbarungen der Mutter Gottes selbst und den verschiedenen Heiligen, wenn es um alles geht. Wenn eben es so aussieht, dass eben der Drache mit seinen beiden Bestien, mit seinen beiden Tieren den endgültigen Sieg errungen hat. und die praktisch die Treuen, die der Mutter Gottes treu sein wollen, wenigstens sein wollen, den Fingern abzuzählen sind. Ein kleiner Rest, sagt die Heilige Schrift ununterbrochen. Eine kleine Gruppe, die dem Heiland und der Mutter Gottes Treue hält. Aber die sind so angegriffen. Die sind so, wenn ich sagen, zwischen zwei Feuern, so praktisch erdrückt, dass menschlich gesehen keine Rettung da ist. Es ist unmöglich, sich zu retten in unserer heutigen Zeit, ohne eine ganz besondere Intervention des Himmels. Das müssen wir glauben. Und diese Intervention ist gekommen. Das ist Fatima. Das ist die Spezialität von Fatima. Das ist das, was die Mutter Gottes uns für die Letztzeiten gibt. Und das eben müssen wir uns ganz klar werden. Wenn wir das, was die Mutter Gottes in Fatima verlangt, tun und in diesen Geist eingehen, dann werden wir stark. Dieser Geist wird uns vermittelt durch diese Spiritualität, wenn ich so sagen kann, der Kinder, wie ich es Ihnen gerade eben erzählt habe. Dieser Geist wird vermittelt durch das, was die Mutter Gottes in Fatima insbesondere uns gibt. In Fatima spricht sie von den Gefahren der Hölle. Sie erinnert uns an die letzten Dinge. Und jetzt sehen Sie ganz, ganz genau, was eben die Bestien eben versuchen, die Tiere des Drachens. Sie versuchen uns gerade diese Wahrheiten vergessen oder gar leugnen zu machen, die uns die Mutter Gottes ganz klar in Fatima vor Augen stellt. Die letzten Dinge, Menschenskind, kurze Zeit auf Erden und dann Himmel. Ich bin vom Himmel. Werde ich in den Himmel gehen? Ja, du wirst. Und Jacinta? Ja, sie wird. Francisco? Ja, er wird. Aber er muss viele Rosenkränze beten. Und Maria des Neves, meine Freundin, ist sie im Himmel? Ja, sie ist im Himmel. Und Amelia? Sie bleibt im Fegfeuer bis zum Ende der Welt. Das sind die ersten Worte der Mutter Gottes am 13. Mai. 13. Juli, die Höllenvision, die furchtbare Höllenvision. Und die Mutter Gottes hat es ganz klar gezeigt. Und Lucia wiederholt es. Wenn die Priester sie fragen, in der heutigen Zeit sagt man, dass wenig in der Hölle sind. Die meisten, der Gott ist doch so erbarmungsvoll, sagt der Pater Lombardi noch im Jahr 1954. Und dann sagt die Luther, nein, Herr Pater, Sie irren sich. Es sind so viele, die in die Hölle gehen. Das ist das Wort von Fatima. Wenn wir uns also die Erscheinungen, die Worte der Mutter Gottes von Fatima in Erinnerung rufen, kommt eben dieser Gedanke der letzten Dinge auf. Denn eben die Welt vergisst. Und seit 50 Jahren geschieht das. Weder die Welt, die sowieso von diesen Wahrheiten nichts wissen will, die uns dauernd nur ein Paradies auf Erden verspricht und die Lacht- und Lustgesellschaft und Vergnügungsgesellschaft uns als großes Ideal vorschweben lässt, hat leider Gottes die Regierung der Kirche, die Leitung der Kirche, diese furchtbare Häresie, diese furchtbaren Irrtum in sich aufgenommen. Die neue Messe, die neue Katechismus, die neue Weise zu predigen ist genau das. Zu vergessen von den ewigen Dingen. Das ist der erste große, wenn ich so sagen kann, der große, lässt sich sagen, der Schlag, den die Mutter Gottes bringt, ist gleich ein Blitzschlag. Wenn die Mutter Gottes wie ein Blitz erscheint in Fatima, ist das eigentlich ein Symbol dieses geistigen Blitzes, der tief in unsere Seelen hineindringt. Das ist ein Wirken, das ist eine Wirklichkeit. Dadurch wird die Mutter Gottes in Fatima wirklich unsere große Rettung. Verstehen Sie, wir haben die Fatima-Statue vor uns in unserem Haus, die verschiedenen Bilder. Wenn Sie Fatima kennen, dann werden diese Bilder Sie an das erinnern. Nicht nur ein süßliches Gesicht, das Ihnen anlächelt und Ihnen nichts sagt, sondern eine Wirklichkeit, die dahinter steht. Gehe ich in den Himmel? Ich bin vom Himmel. Sie wird im Fegfeuer sein bis zum Ende der Welt. Ihr habt die Hölle gesehen, in welche viele Sünder gehen. Das ist, was Maria durch ihr Bild, das Sie ihrem Haus haben oder in ihrer Wohnung haben, ununterbrochen zu Ihnen spricht. Das sind Ihre Augen, die Ihnen das wiedergeben. Und wenn Sie an das denken, dann werden Sie nicht in den Irrtum der heutigen Welt hineinfallen, um eben nur diesem Ideal eines Paradieses auf Erden zu huldigen. Das Zweite, ganz Wichtige, ebenso Wichtige in Fatima, wie wir genau wissen, wie wir gesagt haben, das haben wir schon gesagt, das ist der Primat Gottes. Gott im Zentrum und nicht der Mensch. Gottes Ehre. Und der Glaube an ihn, die theologischen Tugenden, habe ich Ihnen letzten schon gesagt. Der dritte große, die große Wirklichkeit in Fatima, das ist, wie wir schon gesagt haben, der Kampf. Die zwei Banner, das, was der heilige Ignatius uns ganz deutlich sagt, dass wir zu kämpfen haben. Und der heilige Ludwig Maria Grignion-Enfant, das bezeichnet als die Liebe zur ewigen Weisheit und der Kampf gegen die falsche Weisheit dieser Welt. Eben das ist das, was die Kirchenlehrer und Kirchenväter immer als diesen geistlichen Kampf bezeichnen. Dieser geistliche Kampf, den wir völlig verloren haben, dass wir eben nicht in einer Friedenszeit leben, sondern dass es nur so scheint, dass wir in Frieden leben, dass ununterbrochen wir angegriffen werden von unsichtbaren Feinden. Und diese Feinde stellt uns die Mutter Gottes ganz und klar vor. Und das ist eben das Wichtigste. In Fatima schreibt die Mutter Gottes, dass diese Feinde sehr, sehr stark sind. Und diese starken Feinde können nur überwunden werden durch die Mittel, die Mutter Gottes gibt. Die große Wirklichkeit in Fatima, es gibt so viele Punkte, die Mutter Gottes uns in Erinnerung ruft. Insbesondere eben diejenigen, die gesagt haben, die eben seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil völlig vergessen sind. Wir haben bereits über diesen geistlichen Kampf gesprochen, der mit dem Gebet des Engels schon anhebt und ununterbrochen durch Fatima geht. Einerseits der Teufel mit seiner Großmacht, der eben die Menschen auf die Hölle vorbereitet. Und andererseits die liebe Mutter Gottes, die dem Teufel entgegentritt als das große Zeichen am Himmel und allein in der Lage ist, ihre verlorenen Kinder zu retten und in die ewige Seligkeit zu bringen. Und es gibt keinen Dialog und es gibt keinen Kompromiss zwischen beiden. Das ist auch Fatima. Dann eine ganz große Wirklichkeit, ein bisschen nebenbei gesagt, die dritte Erscheinung des Engels. Dann die Mutter Gottes in Fatima, immer wieder, es ist das Geheimnis der allerheiligsten Eucharistie. Die Kinder empfangen eine mystische Kommunion. Haben Sie sich das einmal gedacht? Alle großen Themen unseres katholischen Glaubens kommen eben in Fatima vor. Und gerade die eben seit den letzten 50 Jahren völlig unter Tisch geflogen sind, wenn man so sagen kann. Die Ehre, die Verehrung des allerheiligsten Altarsakramentes, die würdige heilige Kommunion. Die Liebe zu Gott, die wahre Kommunion, innerlich und äußerlich, das ist die dritte Erscheinung des Engels. Dann eben die Mutter Gottes in Fatima gibt uns ganz und klar den Sinn unseres Lebens, wie wir gesagt haben, durch die Kinder von Fatima, aber durch ihre eigenen Worte, was die wahre Liebe zu Gott ist und wie man sie in dieser Welt lebt und die wahre Liebe zum Nächsten. Das sind die großen Themen unserer lieben Frau. Und dann eben besteht es darin, dass alles zusammengefasst wird durch eine große, überragende Wirklichkeit. Das ist ihr unbeflecktes Herz. Das unbefleckte Herz Mariens, das plötzlich zum ersten Mal in der Geschichte nicht nur verehrt wird, das ist nicht neu, sondern es erscheint. Es scheint so, dass die Mutter Gottes zum ersten Mal am 13. Juni 1917 der Welt ihr unbeflecktes Herz auch gezeigt hat. Vorher gab es die Andacht zu ihrem unbefleckten Herzen, haben vielleicht Mystiker das irgendwie geistig gesehen, aber solche eine Erscheinung gab es noch nie. Und jetzt in diesem Augenblick gibt Gott uns alles, wie wir am Anfang gesehen haben. Er gibt Gott uns alles, sein Meisterwerk. Es ist die Mutter Gottes, die ihr Herz, das Tiefste, das Schönste, das Herrlichste, alles was sie ist, was sie hat, möchte sie dir schenken. Sie gibt es jedem Einzelnen von uns. Ich schenke dir mein Herz, können Menschen sagen, die sich einander tief lieben. Und dann können sie es nur symbolisch sagen. Und eine Mutter Gottes sagt mir, ich schenke dir mein Herz. Und sie schenkt es mir ganz und gar, obwohl ich sie ja gar nicht liebe, wie ich sollte. Obwohl ich es gar nicht verdient habe, einen solchen Schatz zu bekommen. Und das ist der Schlüssel. Das ist das Geheimnis von Fatima, das wir allererst jetzt einmal ausschöpfen müssen. Das ist Maria, unsere Rettung. Das unbefleckte Herz Mariens. Der heilige Maximilian Kolbe spricht nicht oft, er nennt es auch, dieses unbefleckte Herz Mariens. Aber was er erklärt über die Immaculata, wenn er auch das Wort Herz Mariens nicht benutzt, ist nichts anderes als eine Theologie des unbefleckten Herzens. Eine geistliche Erläuterung und Erklärung, wer ist Wer bist du? Quae est ista, o Immaculata? Und er zeigt auf, wer Maria im Tiefsten ist. Das Tiefste eines Menschen ist sein Herz. Und das zeigt Maximilian Kolbe. Und wie zeigt er es? Wie wird Maria unsere letzte Rettung? Dadurch, dass wir uns ihrem Herzen nähern. Ihrem Herzen nähern bedeutet, dass wir Herz kennenlernen und es betrachten. Was betrachten wir in diesem unbefleckten Herzen Mariens, meine Lieben? Wir betrachten im unbefleckten Herzen Mariens eben dieses Herz. Es ist Maria, es ist ihre Tiefe. Denken Sie immer daran, das Herz ist ein Symbol. Das Symbol ihrer tiefsten Persönlichkeit, ihres tiefsten Inneren, ihrer tiefsten Intimität, wenn ich so sagen kann. Und in dieser tiefsten Intimität befindet sich was? Was ist das Kostbarste an Maria? Es ist ihr Innerstes, ist sie gleich ihre Seele, ist ihr Geist, ist ihre Liebe, ist ihre Kraft, ist ihre Hingabe, ist ihre Beziehung zu Gott und den Menschen. Alles in der Quelle, das ist ihr Herz. Und was ist da? Voll der Gnade. Es ist die Fülle aller Gnaden in diesem Herzen. Es ist die Fülle des göttlichen Lebens, das Gott jeder Welt gegeben hat, geben wird und gibt in diesem Herzen. Und was ist es? Im Grunde, es ist nichts anderes als der Heilige Geist selber. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Das ist eigentlich die Anwendung. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in aller Fülle, in aller Grenzenlosigkeit in dieses unbefleckte Herz durch den Heiligen Geist, der ihr gegeben ist. Warum ist in diesem Herzen die ganze Fülle ausgegossen? Warum kann Gott diesem Herzen alles geben? Weil dieses Herz nie Nein gesagt hat. Weil dieses Herz unbefleckt, immaculata ist. Die Immaculata meint eben ganz offen, ganz Antwort, ganz empfangen. Nie ein einziger Augenblick des Zweifels. Nie ein einziger Augenblick der Faulheit. Nicht einmal ein einziger Augenblick des Zögerns. Wenn schon gar nicht gesprochen, ein einziger Augenblick von Nein, was eine Sünde wäre. Das gibt's bei ihr nicht. Ist alles ganz offen. Ganz schön bist du, Maria. Das ganz schön bist du, Maria, das hier ist kein Makel. Es gibt hier nichts, kein einziges Obstakulum. Es gibt kein einziger Augenblick, wo man ein noch so kleines Hindernis finden könnte, was gleichsam ein Schandfleck ist, ein Fleck an der Schönheit, ein Hindernis, das man in Maria finden könnte. Deshalb ist sie ganz schön, ganz rein, ganz offen, ganz bereit, um ganz alles, wie der schönste, herrlichste Kelch, der goldene Kelch, der nicht einen einzigen Staubflecken hat, die ganzen lebendigen Wasser der Gnaden empfangen kann. So ist Maria die Gnadenfülle, die voll der ganzen Liebe Gottes, der ganzen Wesens Gottes. Und nun dürfen wir in Mariens Geheimnis eingehen. Unsere Rettung ist dann da. Was finden wir in diesem Herzen? Dieses Herz ist nun dir geschenkt. Und dein Herz, du mit deiner Intimität, ich mit meinen Gedanken, Wünschen, Herzen, Gefühlen, meiner Liebe, nähere mich diesem Herzen, vereinige mich diesem Herzen, verbirg mich in diesem Herzen. Und dieses Herz, Maria, nimmt mein Herz. Nimm mein Herz, dein soll es sein. Ewig soll es dir zu eigen sein. Und das Herz, mein Herz, wird nun ins Herz Mariens hineingelegt. Oder umgekehrt, Mariens Herz kommt in meines. Es ist alles dasselbe, andere Gesichtspunkte. Und was geschieht da? Dann kann Gott in mein Herz, insofern ich mit ihrem Herzen verbunden bin, alle Gnaden schenken, alle Fülle, alles Licht. Das wird zwar nie ganz geschehen, weil ich leider mein Herz nie ganz der Mutter Gottes schenke. Aber ich soll es, wenn ich es so tun, wie es möglich ist, und mich bemühen. Und wenn ich mich noch ein klein bisschen bemühe, werde ich überschüttet mit Gnaden, überschüttet mit Licht, überschüttet mit Verzeihung, Barmherzigkeit und Freude und Trost. Das ist das Herz Mariens. Das ist unsere Rettung. Wir müssen das eben tun. Und was muss ich tun? Na, was muss ich tun? Soll ich es schon wieder erzählen? Sie kennen es doch. Die Mutter Gottes schreibt so einfach, betet täglich den Rosenkranz. Die Weihe an ihr unbeflecktes Herz. Die Weihe an Maria. Die Ganzhingabe an Maria. Das sind die ganzen Praktiken. Die ersten 5 Mariensühne-Samstage. Alle diese einfachen Praktiken sind alle nur da, um genau dasselbe zu bewirken. Sie sollen uns nicht in die Nähe Mariens bringen lassen, sondern uns ganz tief hineinführen in ihr unbeflecktes Herz. Mein unbeflecktes Herz wird deine Zuflucht sein. Zuflucht, das ist das berühmte Wort Zuflucht, es ist das Refugio. Das Refugium, das Refugio in Italienisch oder in Spanisch ist ein Ort, ist ein Häuschen auf hohen Bergen. In Polnisch heißt man das Schronisko. Auf hohen Bergen, wo eben sie ein Haus finden, wo man sicher ist. Wenn der Sturm kommt, weiß man, hier ist ein Refugio, hier ist ein Haus, dort kann ich im Sturm sicher sein. Oft ist in der Nacht sind diese Häuschen bezeichnet mit einem Licht, sodass der Verirrte oder der Bergwanderer in Gefahr, der Alpinist, sieht es und versucht noch mit seinen letzten Kräften zu diesem Licht zu kommen, zu diesem Häuschen, sonst wird er zugrunde gehen. Das heißt, er muss ins Häuschen rein. Er kann nicht davor stehen bleiben, sonst weht ihn der Wind weg. Sondern er muss rein, so müssen wir auch ins Herz Mariens rein. Die Andacht des unbefleckten Herzens hat eine äußere Seite, das in unsere Herzen, das uns Maria in die Nähe führt. Und dann kommt eben das andere, alles, was uns in Maria hineinführt. Und das werden wir im nächsten Vortrag mehr sehen, dass wir sehen, hier enthüllt sich uns ein Geheimnis, worüber wir vielleicht in unserem Leben noch ziemlich wenig nachgedacht haben. Das ist das große Geheimnis von Fatima. Das ist das große Geheimnis, das Gott uns am Ende der Zeiten eben enthüllen will. Dass sie uns in dieses Herz einlädt und wir dort Schätze finden, Herrlichkeiten finden, von denen wir keine Ahnung haben. Aber diese notwendigen Mittel, die wir unbedingt brauchen, um in diesen schwierigsten Zeiten festzustehen. Und wie der Heilige Grignion immer vor, die Apostel Jesu und Maria der letzten Zeiten zu sein. Was hat Grignion immer vor, 300 Jahre vorher schon erklärt hat, dass diese Apostel Jesus und Maria in ihren Händen, ihrer Rechten des Kruzifix, in ihrer Linken den Rosenkranz, die heiligen Namen Jesu und Maria in Herzen eingeschrieben und die ganze, das Kreuz Christi heroisch auf ihren Schultern tragen in diesen letzten Zeiten. Und er sagt, dass diese Apostel Jesu und Maria der letzten Zeiten diejenigen sind, eben die in der letzten Zeiten das Große tun für unsere Mutter Gottes und zum endgültigen Sieg eben Mariens eben am meisten beitragen werden. Und der heilige Maximilian hat gesagt, diese Apostel Jesu und Marien, das sind die Ritter der Immaculata. Der Ritter der Immaculata, meine lieben Freunde, ist der Apostel von Fatima. Und der Apostel von Fatima ist der Apostel Jesu und Maria der letzten Zeiten. Ist alles eine einzige Wirklichkeit. Und wir sind dazu berufen, eben in diese Wirklichkeiten einzugehen. Etwas unsagbar so Großes in dieser Welt noch zu tun, dass jeder Einzelne von uns sagen kann, wenn ich aussteige, vielleicht gehen 100.000, 200.000, 500.000, 1 Million Leute durch mein Aussteigen in die Hölle. Wenn ich drin bleibe, wenn ich mitmache, dann haben wir 1 Million mehr im Himmel. Können Sie sich vorstellen, dass jeder von jedem Einzelnen von Ihnen 1 Million oder auch 100.000, das weiß nur der Herr, aber es werden viele sein, dass es davon abhängt, ob du jetzt, heute, in diesem Jahr, in diesem Jubeljahr von Fatima, diesen Anruf, diese Bitte, dieses Flehen der Mutter Gottes eben aufnimmt. Mein Kind, ich brauche dich. Bitte, hilf mir. Ich gebe dir so viel, du kannst es nicht verstehen. Aber wenn du jetzt mir hilfst, in diesen letzten Zeiten, wirst du allein, oder eher ich in dir, unsagbare Siege erringen. Stellen Sie sich einmal vor, 1 Million von Leuten, Das ist, weiß ich, wie Einwohner die Schweiz hat, aber jedenfalls mal eine große Zahl. Mindestens einige von Ihnen, Ihren Kantönli. Und stellen Sie mal vor, alle diese Leute durch ihre Nähe zur Mutter Gottes, durch das, was die Mutter Gottes in ihnen machen will, in einfachster Weise, denn sie hat es an diesen kleinen Kindern getan, so können sie es auch in ihnen tun und in mir, eine solche große, eine Weltmacht. Verstehen Sie, Sie werden nicht oft eine große Armee von 1 Million Soldaten finden. Und Sie finden jetzt 1 Million Leuten, die eben treueste Soldaten, Ritter der Immaculata sein werden, die Sie in alle Ewigkeit preisen und lohnen. Und das alles hängt von Gebeten und Opfern von einem solchen armseligen Trottel wie Sie und mir ab. Also, jetzt müssen wir wirklich darauf antworten. Es ist das Jubeljahr von Fatima. Jetzt ist Zeit, dass wir in die Kirche gehen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste. Maria mit dem Kinde lieb, uns allen deinen Segen gib. Amen.